Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Im Gemeindeblatt steht, glaube ich, der Schorsch als Prediger. Der wollte tauschen und ist jetzt Mitte Juli dran. Von daher bin ich heute hier. Ich habe eine Frage. Was denkst du, wenn du das Wort Endzeit hörst? Was geht dir da als erstes in den Kopf oder woran denkst du, was fühlst du dabei? Manche finden diesen Begriff vielleicht seltsam und komisch und können vielleicht nicht wirklich etwas damit anfangen. Endzeit wird wahrscheinlich was mit Ende zu tun haben. Andere denken vielleicht an irgendwelche Sekten, die eine sehr starke und eigene Vorstellung davon haben, wie es mit der Welt zu Ende geht, eine apokalyptische Vorstellung. Und diese Sekten sind dann vielleicht, dass sie sagen, ach, wir haben den einzigen Ausweg oder haben da irgendwelche Ideen. Das wird in manchen Filmen auch ganz bunt dargestellt. Und vielleicht sitzen auch hier manche Gäste, die sich denken, über was wird denn hier gepredigt? Endzeit? Seltsam. Aber ich denke, hier sitzen auch viele, die werden bei dem Wort Endzeit vielleicht an das Buch der Offenbarung in der Bibel denken oder an andere prophetische Schriften in der Bibel, wo es darum geht, ja, wie Gott diese Welt zu einem Ende bringen wird. Also Gottes großer Plan mit der Welt. Und das Wort Endzeit beschreibt eben diese letzte Zeit, die in der Bibel sehr ausführlich auch beschrieben wird. Viele verbinden ja den Begriff Endzeit mit der Wiederkunft von Jesus. Ich lese mal aus Lukas 21. Da sagt Jesus: Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Also der Sohn des Menschen hier ist ein anderes Wort oder eine andere Beschreibung für Jesus selbst. Also wir wissen, dass ja Jesus zum ersten Mal auf diese Welt gekommen ist an Weihnachten. Er ist als Retter auf die Welt gekommen, ganz unscheinbar, klein. Und er sagt aber, er wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommen wird, dann kommt er nicht als ein kleiner, unscheinbarer und auch nicht in erster Linie als ja, Retter für die ganze Welt, sondern er kommt, um die Gläubigen zu sich zu holen und diese Welt zu richten. Und das ist natürlich wieder eine ganz andere Sache. Und er kommt in großer Macht und Herrlichkeit. Und viele, die an die Endzeit denken, haben dann auch irgendwie Angst. Also wenn man gerade in der Offenbarung liest, dann werden sehr viele schreckliche Dinge beschrieben. Dass viele Katastrophen passieren und dass es wirklich schlimme Dinge passieren werden. Und mir ist aufgefallen, dass Christen oft auf diese schlimmen Dinge schauen und sagen, meine Güte, was wird noch werden? Und wir sehen aber gleichzeitig, dass in der Bibel zwar diese Dinge beschrieben werden, aber dass ganz klar gesagt wird, ihr sollt dabei Hoffnung haben. Also zum Beispiel Jesus hat hier ja gesagt, ja, der Sohn des Menschen, also er wird kommen mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn dies anfängt zu geschehen, also wenn diese Endzeit anfängt, wenn diese Geschehnisse beginnen, richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Die neue Genfer Übersetzung sagt, richtet euch auf und fasst Mut, denn eure Erlösung ist nahe. Also dieses erhebt eure Häupter ist jetzt vielleicht ein altes Wort und ich habe euch dazu einen Comic mitgebracht, der das sehr schön verdeutlicht, was es so mit dem auf sich hat, dass man so seinen Kopf eigentlich runterhält, wenn man traurig ist oder dass man nach oben schaut, wenn man hoffnungsvoll ist. Und zwar dieser Comic von den Peanuts. Da ist im ersten Bild, sieht man den, wie er mit ganz gesenktem Kopf dasteht. So stehe ich, wenn ich deprimiert bin. Wenn du deprimiert bist, ist es ungeheuer wichtig, eine ganz bestimmte Haltung einzunehmen. Das Verkehrteste, was du dabei tun kannst, ist aufrecht mit erhobenem Kopf dazustehen, weil du dich dann sofort besser fühlst. Dann im letzten Bild, wenn du etwas von deiner Niedergeschlagenheit haben willst, dann musst du so dastehen. Also das ist irgendwie, ich fand es irgendwie so nett, das Comic, also weil das zeigt so richtig, ja, es stimmt. Also wenn man niedergeschlagen ist, dann macht es irgendwie mehr Spaß, den Kopf hängen zu lassen. Also wenn man sich dann aufrichtet und nach oben und nach gerade ausschaut, irgendwie passt es dann nicht mehr so richtig. Und genau das sagt eigentlich ja Jesus, wenn er sagt, erhebt eure Häupter. Ihr müsst nicht niedergeschlagen auf den Boden gucken, sondern ihr könnt nach oben gucken und hoffnungsvoll sein, weil eure Erlösung naht. Ich meine, der letzte Satz in diesem Comic, wenn du etwas von deiner Niedergeschlagenheit haben willst, dann musst du so dastehen. Das ist ja irgendwie auch seltsam, weil man denkt, das ist ja widersprüchlich. Also man will ja eigentlich nicht niedergeschlagen sein und der sagt, ja, wenn du was davon haben willst, dann musst du es so machen. Auf den ersten Blick denkt man, was könnte man davon haben, niedergeschlagen zu sein? Aber ich denke, diese Sache mit der Niedergeschlagenheit hat einen gewissen Reiz. Also weil dann kann man sich selbst sehr bemitleiden. Ach, ich Armer, mir geht's ja so schlecht. Dann hat man einen Grund zu jammern, einen Grund, sich um sich selbst zu drehen. Man muss auch nicht mehr dankbar sein, weil es geht einem ja so schlecht. Man muss auch nicht irgendwo mit anpacken, weil in dem Zustand kann man doch nicht irgendwo mitmachen. Also ihr merkt, was ich meine, sich selbst zu bemitleiden, ja, ist irgendwie, tut auch manchmal irgendwie, oder man will das irgendwie auch mal sich selbst bemitleiden. Und deswegen sagt er, wenn du was davon haben willst, dann musst du es schon richtig machen. Aber eigentlich ist es ja total verkehrt. Also, aber mir scheint es, dass manche Christen eben auch so sind, die irgendwie, ja, sich selbst bemitleiden, weil doch alles so schlimm werden wird. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also da gibt es zum Beispiel Christen, die sagen, ach, die Welt, die ist so gottlos, da bringt es ja eh nichts, wenn ich anderen von Jesus erzähle. Die wollen es sowieso nicht wissen. Oder was, für unsere Regierung beten? Weißt du eigentlich, wie viel die falsch machen? Oder klar, Gott sagt ganz oft in der Bibel, dass wir uns nicht fürchten sollen, aber die Endzeit wird so schlimm, also da muss man doch Angst haben. Also das würde vielleicht keiner so aussprechen, aber innerlich geht es vielleicht doch manchen so. Oder man beschäftigt sich einfach damit, ja sehr viel damit, wie schlimm alles wird, und dann versäumt man es durch diese Beschäftigung, sich mit Besserem zu beschäftigen. Und natürlich sollen wir uns mit diesen zukünftigen Dingen beschäftigen. In Offenbarung 1, Vers 3 steht hier eine Verheißung. Glückselig ist der, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Ich bin nicht sicher, ob es in einem anderen Buch der Bibel am Anfang so eine Verheißung gibt, das Buch zu lesen, aber in der Bibel steht, wenn wir uns mit der Offenbarung beschäftigen, glückselig ist, wer diese Worte liest und wer sie bewahrt. Das Ding ist, wenn Christen in der Offenbarung lesen, dann werden sie schon manchmal mutlos, weil man sieht, oh, wie schlimm wird es. Aber die Offenbarung, die will eigentlich, glaube ich, nicht sagen, ach, wie schlimm wird es, sondern die Offenbarung zeigt, Gott ist allmächtig und er hat seinen Plan mit der Welt. Und Gott wird seinen Plan mit dieser Welt zum Ende bringen. Und zum Schluss wird er alles richtigstellen. Zum Schluss wird er die ganze Ungerechtigkeit dieser Welt richtigstellen. Und er wird alles ins Lot bringen. Und das ist eigentlich eine wunderschöne und hoffnungsvolle Aussage, dass bei all diesen Krisen und Unsicherheiten dieser Zeit, dass wir in der Bibel lesen, Gott hat alles in der Hand. Gott hat alles in der Hand und er weiß, was er tut. Und das ist, finde ich, sehr hoffnungsvoll. Ich will jetzt mal eine andere Stelle lesen. Da lesen wir in Matthäus 24, wo die Jünger dann fragen, ich habe die Stelle falsch, Matthäus 24, nicht 28. Als er aber auf dem Ölberg saß, treten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Also die fragen, ja, wann passiert es und woran erkennen wir eigentlich die Endzeit? Und Jesus antwortet recht ausführlich und da sagt er, Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ich meine, wenn man diesen Text liest, was Jesus da antwortet, versteht man, dass viele eine pessimistische Sicht auf die Zukunft haben. Das ist ja wirklich schlimm, was da beschrieben wird. Und auch für Christen ist auch Verfolgung angekündigt. Also wir werden nicht immer so, wie wir hier jetzt aktuell in Freiheit leben, wird es nicht immer so sein. Und ich finde gerade auch der Schluss, die Liebe wird in vielen erkalten. Also das klingt wirklich schrecklich. Das Ding ist aber, ich habe euch hier einen Vers unterschlagen. Also Jesus hat nicht direkt mit diesem Text angefangen, sondern die Jünger fragen ihn, ja, wann wird es geschehen, wie sieht es aus? Und dann heißt es, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, hab Acht und erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Also Jesus sagt hier, also diese Dinge, die müssen geschehen, das ist fest, aber ihr erschreckt nicht. Dann sagt er, es ist noch nicht das Ende. Ich habe mal so einen Satz gehört aus einem schnulzigen Film. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Das klingt irgendwie nett, am Ende wird alles gut, wenn es noch nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Und dann dachte ich mir, ja, also in dem Film, woran machen Sie denn das fest? Also wieso können Sie sich sicher sein, dass am Ende alles gut wird? Aber ich denke, wir Christen, wir können diesen Satz mit vollem Herzen sagen. Wir können sagen, am Ende wird alles gut. Und wenn jetzt noch vieles nicht gut ist, dann ist es für uns nicht das Ende. Weil in der Bibel ja ganz genau beschrieben wird, wie das Ende von uns Christen sein wird. Das Ende im Himmel beim Vater. Ja, das Ende wird wundervoll werden. Wir haben eine richtig, richtig schöne Zukunft als Christen vor uns. Und das ist dann nicht einfach nur ein netter Gedanke, ach ja, am Ende wird schon alles gut werden, sondern das ist eine begründete Hoffnung. In Johannes 16 sagt Jesus auch was Ähnliches. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, also in Jesus Frieden haben. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist jetzt so ein anderer Aspekt, weswegen Jesus sagt, dass wir in ihm Frieden haben können, weil er war da und er hat den Tod besiegt am Kreuz. Er hat es mitgemacht, er weiß, wie wir uns fühlen und er sagt, dass wir in ihm Frieden haben dürfen. Wir dürfen in ihm Trost finden. Und das ist so, weil wir auf der Siegerseite stehen. Als Christen stehen wir auf der Seite von demjenigen, der gesiegt hat, der die Welt überwunden hat. Als Christen stehen wir auf der Siegerseite. Die Frage ist jetzt, wenn wir keine Angst haben sollen, was die Zukunft betrifft, was sollen wir dann machen? Also einfach nur sagen, habt keine Angst, das greift irgendwie zu kurz. Das Erste wäre, erwarte Jesus hoffnungsvoll. Also keine Angst haben ist irgendwie recht passiv, aber wir sollen aktiv Jesus erwarten. In Matthäus 24 lesen wir die Aufforderung, dass wir bereit sein sollen. Da heißt es, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Also Jesus sagt, seid bereit. macht euch bereit und erwartet es. Natürlich, wenn man, er vergleicht hier das Beispiel, wenn du wüsstest, heute Nacht wird um 3 Uhr morgens wird bei dir eingebrochen. Na, dann würdest du sicher nicht die ganze Nacht durchschlafen, sondern du würdest dir dann um 2:30 den Wecker stellen und dich bereit machen und gucken, wann kommt jetzt der Einbrecher, dass du bereit bist. Aber natürlich, Jesus sagt hier, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Damit meint er nicht, dass er sich mit einem Dieb vergleichen würde, sondern so überraschend, wie ein Dieb kommt. Keiner rechnet damit, ausgeraubt zu werden. Und doch passiert es manchmal. Darum sagt er, ja, ihr wisst nicht, also wir wissen nicht, wann er wiederkommt, aber wir sollen uns bereit machen. Wie macht man sich bereit dafür, dass Jesus wiederkommt? Die Bibel sagt klar, dass wir Menschen von uns aus erstmal Feinde von Gott sind, weil unsere Sünde uns von ihm trennt. Also die Vorstellung, dass ein Mensch von sich aus erstmal Frieden mit Gott hätte, die ist eigentlich nicht biblisch. Von Grund auf sind wir erstmal von Gott getrennt und unsere Sünde steht zwischen uns und Gott und Gott hat allen Grund, uns dafür zu richten. Aber wir wissen, dadurch, dass Jesus auf die Erde kam und am Kreuz starb, haben wir die Möglichkeit, Vergebung zu erlangen. Wir haben die Möglichkeit, mit Gott Frieden zu schließen. Und von daher, das ist das Erste, wenn man sagt, bei dem Gedanken, Jesus wird irgendwann wiederkommen, dann ist das Erste, dass du dich fragen musst, habe ich mit Gott schon Frieden geschlossen? Ich persönlich, ich kann sagen, ich freue mich drauf, dass Jesus wiederkommt, weil er kommt nicht als mein Richter, sondern er kommt als mein Retter. Er kommt als derjenige, der mich gerettet hat. Und das ist wunderschön. Und von daher ist das Erste, wenn du noch keinen Frieden mit Gott hast, dann mach dich bereit dafür und schließe Frieden mit Gott. Und nachdem Jesus hier das gesagt hat, dann vergleicht er es mit 2 Dienern. Also in dem Beispiel, das er dann bringt, sagt er, ja, da sind 2 Diener. Ein Diener, also von beiden Dienern ist ihr Chef, ihr Herr, ist auf Reisen gegangen. Die sind quasi herrenlos im Haus. Und ein Diener ist dann fleißig und der arbeitet viel und dann kommt der Chef aus seiner Dienstreise zurück und sieht den einen Diener arbeiten und sagt, gut so, ich habe dich bei der Arbeit wiedergefunden, ich belohne dich. Und der andere Diener in seinem Beispiel, der ist komplett faul. Der sagt, ach, wer weiß, wann der wiederkommt, der legt sich auf die faule Haut, der isst den guten Schinken aus der Vorratskammer und wenn ihm ein anderer Diener nicht passt, dann haut er ihm eine runter und der lässt sich's einfach gut gehen. Und da sagt Jesus dann, ja, dieser Diener wird eine Strafe bekommen, eine harte Strafe. Und so zeigt Jesus, okay, also auf der einen Seite sollen wir uns bereit machen, indem wir Frieden mit Gott schließen. Und auf der anderen Seite sollen wir auch jeden Tag so leben, dass unser Herr bald wiederkommt. Ich weiß, früher in der Arbeit, ich habe mich eigentlich immer bemüht, irgendwie gut zu arbeiten und meine Sache gut zu machen. Aber ich wusste, wenn der Chef seine morgendliche Runde dreht und irgendwo in der Halle ist, dann habe ich richtig produktiv gearbeitet. Irgendwie hat es nochmal motiviert zu wissen, der Chef kommt gleich um die Ecke und fragt dich, und Herr Bottisch, wie sieht's mit den Aufträgen aus? Und dann will ich natürlich sagen können, ach, die sind fertig und den hier habe ich auch gleich. Wenn ich dann sagen würde, oh, ja, heute stand eigentlich die Maschine, ja, also das wäre irgendwie schwierig geworden. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und auch dieser Gedanke, dass wir Jesus hoffnungsvoll erwarten und bereit sind, soll uns wirklich ja, motivieren. Und das wird im Titusbrief aufgegriffen. Im Titusbrief heißt es, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Retters Jesus Christus. Also hier steht, ja, wir sollen die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und ablegen, besonnen und gerecht und gottesfürchtig sein. Dann würde man sich fragen, ja, wie macht man das? Und hier steht die Antwort, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Also, dass man Jesus erwartet, ist nicht einfach nur so ein netter Bonus oder dass man sich damit beschäftigt, ja, wie wird es mal werden? Das ist jetzt keine Fleißarbeit für besonders gute Christen, sondern die Erwartung, dass Jesus wiederkommt, ist ein großes Werkzeug dafür, dass wir so leben, wie es Gott gefällt. Und das ist irgendwie interessant, dass es hier, also wenn ich den Vers geschrieben hätte, ich hätte den vielleicht anders geschrieben. Also ich hätte vielleicht gesagt, ja, legt es ab und lebt gottesfürchtig vielleicht, indem ihr viel in der Bibel lest. Ja, das stimmt auch, aber das steht hier nicht. Hier steht, indem ihr die glückselige Hoffnung erwartet. Das finde ich wirklich spannend. In eine ähnliche Richtung geht auch Epheser 5. Da heißt es, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das Interessante ist, schon damals hat Paulus gesagt, die Tage sind böse. Das soll uns aber nicht lähmen, dass die Tage böse sind. Wir sollen nicht unweise, also nicht dumm, sondern weise handeln. Wir sollen clever und klug sein. Wie machen wir das? Indem wir verantwortungsvoll leben und die Zeit auskaufen. Ich will noch ein bisschen praktischer werden. Wie gehen wir jetzt praktisch mit Ängsten über die Endzeit um? Da wäre mein Tipp, schau auf die Verheißungen, der Punkt 3. Wenn du dich mit Themen über die Endzeit und so beschäftigst, dann mach das bitte nicht einseitig. Das Ding ist, wir Menschen, wir sind so gestrickt, dass wir negative Meldungen oder negative Nachrichten, da sind wir viel aufmerksamer und sind da viel interessierter als positive Nachrichten. Überlegt mal, wenn ihr den Fernseher oder das Radio anmacht, ihr hört fast nur negative Nachrichten. Ja, warum ist das so? Na, auf der einen Seite vielleicht, ja, weil man denkt, oh, das sind ja die wichtigen Nachrichten. Aber ich denke, die Agenturen, die machen das bewusst, weil eine negative Schlagzeile wird viel schneller gelesen als eine positive. Wir Menschen, wir ticken einfach so. Ich denke, wir denken, oh, da ist Gefahr, da ist was schwierig, das muss ich jetzt wissen, das muss ich jetzt lesen, was da Schlimmes kommt. So sind wir Menschen einfach gestrickt. Und wenn wir dann Texte lesen, wie ich vorher gelesen habe, wo Jesus sagt, was Schlimmes passieren wird, dann bleibt es viel mehr im Kopf, dass Kriege und Ungerechtigkeit und Krisen und Naturkatastrophen kommen. Das bleibt viel mehr im Kopf, als dass Jesus sagt, erhebt eure Häupter, denn eure Rettung ist nah. Habt Hoffnung. Und dieser Punkt, dass wir Hoffnung haben sollen, den vergessen wir oft. Und deswegen halte ich auch diese Predigt hier. Von daher, schau auf die Verheißungen. Verheißungen sind gute Versprechen Gottes, die er uns gibt. Und es gibt so viele gute Verheißungen. Zum Beispiel, wo Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. Zum Beispiel, das ist eine schöne Verheißung und wir dürfen nicht einseitig nur auf das Negative blicken. Weil dann kommen solche Fragen wie, soll ich überhaupt noch Kinder in diese böse Welt setzen, wenn wir doch schon in der Endzeit leben? Ist es überhaupt verantwortungsvoll? Also das ist schon ein sehr pessimistischer Blick zu sagen, ich bekomme jetzt keine Kinder, weil die Welt ist so böse, das geht nicht. Aber ich glaube, das kommt dabei raus, wenn man nur auf diese negativen Dinge schaut. Ich will dich auch ermutigen, wenn du irgendwie in die Gesellschaft schaust und denkst, also so gottlos wie heute war es noch nie. Und das höre ich oft von Christen, die sagen, wir leben in so einer gottlosen und schlimmen Gesellschaft, also so schlimm wie heute war es noch nie. Und auf der einen Seite, klar, wir lesen in der Bibel, dass es schlimmer wird und nicht besser. Also vielleicht stimmt es, dass es noch nie so schlimm war wie heute. Aber also ich denke, gerade hier in Deutschland haben wir absolut kein Recht zu jammern. Also wenn ich schaue, wie die ersten Christen, wie es denen gegangen ist, also die haben schlimmste Verfolgung erlebt. Und was denkt ihr, was würde so ein Stephanus aus der Apostelgeschichte sagen, der für den Glauben gesteinigt wurde, was würde der zu dir sagen, wenn du sagst, so schlimm wie heute war es noch nie? Also irgendwie hier in Deutschland, ich weiß ja nicht. Auch wenn man schaut, dass wir hier in Deutschland, die Religionsfreiheit ist in unserer Verfassung verankert Wir haben keine Christenverfolgung, ganz im Gegenteil, wir dürfen völlig legal eine Bibel besitzen, wir dürfen völlig legal Gottesdienste abhalten und noch viel mehr, es ist nicht nur geduldet, sondern wir hier gelten als gemeinnütziger Verein. Ja, wir dürfen Spendenbescheinigungen ausstellen, weil der deutsche Staat sagt, das, was wir hier machen, ist nützlich und förderlich für die Allgemeinheit. Also das ist ja noch viel mehr, wie wenn man sagt, wir sind nur geduldet, sondern wir haben auch noch Rechte als Christen, die in Deutschland leben. Und dann tue ich mich sehr schwer damit, wenn Leute sagen, ach, wir armen Christen, die Gesellschaft ist ja so böse. Zum Beispiel auch bei den Corona-Maßnahmen vor ein paar Jahren hat man gesehen, dass der Staat nicht christenfeindlich ist. Natürlich gehen bei dem Thema die Meinungen sehr auseinander. Ich will da auch kein Fass aufmachen, aber es hätte uns viel, viel härter treffen können. Also da habe ich mir schon gedacht, ja, die Christen, die jammern auf einem sehr hohen Niveau. Und natürlich die Politiker, wenn man in die Politik schaut, welche Gesetze erlassen werden, natürlich entfernen sich die Politiker von Gott. Das merkt man schon. Und das ist auch ein Grund, eine Sache, die mir auch Sorgen macht. Es scheint schon, dass sich das deutsche Volk immer weiter von Gott entfernt. Und ja, also ich glaube, das stimmt. Aber was machen wir mit dieser Information? Was machen wir mit dem Gedanken, dass Deutschland sich immer weiter von Gott entfernt? Naja, auf der einen Seite könnte man so reagieren, dass man sich ganz viel damit beschäftigt, was die Politiker alles falsch machen, was alles falsch läuft. Man kann sich darüber aufregen, man kann seine ganze Zeit und Energie da reinstecken, was läuft alles falsch. Und es kann zu einer regelrechten Sucht werden, dass man sich nur damit beschäftigt, was läuft alles falsch, wo ist was daneben, wo stimmt was nicht, das muss ich jetzt rausfinden. Und ich denke, da wird ganz viel Energie in den Wind geschossen. Natürlich in Deutschland, wir haben einen gewissen Handlungsfreiraum, wo wir positiv auf die Politik einwirken können. Deutschland gibt uns da Möglichkeiten. Und wie viel sich jeder da engagiert, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber was wir in der Bibel klar lesen, da heißt es, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Das heißt, wenn du jetzt siehst, meine Güte, in der Politik läuft ja vieles falsch, reg dich nicht so viel aus, sondern bete dafür. Das hilft tausendmal mehr, wie wenn du deine ganze Zeit und Kraft da reinsteckst und suchst, was falsch läuft. Bete für unsere Politiker, bete für unser Land, bete für unsere Gesellschaft, bete für deine Nachbarn. Und hier steht es ganz klar, bete für die Leute, die in hoher Stellung sind. An einer anderen Stelle heißt es, suche der Stadt Bestes. Also wir als Christen, wir sollen positiven Einfluss nehmen. Und ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, dass wir ständig nur kritisieren, was hier alles falsch läuft. Bete für die Politiker. Und auch wenn du zum Beispiel Nachrichten schaust, das kann sehr frustrierend sein. Also mir ging es so, ich habe eine Zeit lang sehr viele Nachrichten geschaut und am Handy immer die Neuigkeiten gescrollt in der Arbeitspause. Und da habe ich gemerkt, jedes Mal, wenn ich da eine halbe Stunde die Nachrichten gelesen habe, bin ich total deprimiert. Und da dachte ich, oh, da muss man schon irgendwie vorsichtig sein. Und mein Tipp an dich wäre, wenn du auf der einen Seite sagst, ja, ich will mich ja informieren, was los ist, aber auf der anderen Seite sagst, ich will mich davon nicht bestimmen lassen, dann schau dir die Nachrichten an mit dem Hintergedanken, wofür kann ich beten? Und mit dem Hintergedanken zum Beispiel, wenn es heißt, in diesem Land ist eine Krise, ein Erdbeben, ein Krieg, dann denk dir einfach nicht nur, oh, das ist ja schlimm, sondern bete für die Leute. In diesem Land haben wir Geschwister. In diesem Land, wo gerade dieses schlimme Ereignis passiert ist, gibt es Geschwister von uns, die leiden. Und dafür sollte man beten. Und dann schaut man nicht einfach nur Nachrichten und verliert sich in der Negativität, sondern dann nimmt man diese Nachrichten als Gebetsanliegen. Das wäre ein Tipp für mich. Bete und hör die Nachrichten als Gebetsanliegen an. Mein Anliegen mit der Predigt ist, dass wir Christen nicht den Kopf hängen lassen und unseren Blick darauf richten, was noch alles, also dass wir nicht darauf blicken, was alles schief läuft, sondern dass wir auf die Verheißungen Gottes blicken, dass wir auf unseren Gott blicken, der alles in der Hand hat, der weiß, was er tut, der allmächtig ist und ihm kein Fehler passiert. Von daher erwarte Jesus hoffnungsvoll und sei bereit, dass er kommt. Schließe Frieden mit Gott und lebe so, dass er jederzeit kommen kann. Schau auf die Verheißungen und bete für unsere Welt, für unser Land, für unsere Regierung. Ich will schließen mit einem Zuspruch aus Offenbarung 21. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Als Christen haben wir einen echten Grund, hoffnungsvoll zu sein. Amen.